Ja.
Ja.
Also die Sache ist ja, du rauschst sonst. Ich muss dich dann hochdrehen
Ja.
und dann rauschst du und ich nicht.
Ja,
Und dann
nee.
bist du noch
Und?
unbeliebter. Und die Leute wollen nachher wirklich
Dann fordern sie endlich den
primär
Rauschmiss.
meine Engelstimme.
Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Ja, nee, also das ist schon okay. Also für manche hat das ja auch so einen binauralen Effekt. Also Binaural Beats, das ist dann so eine ganz spezielle Herzfrequenz, die du erzeugst durch das Rauschen, die stimuliert dann irgendwelche Synapsen.
Okay. Das wäre auf jeden Fall krass, wenn man, wenn man so ganz unterschwellig unsere Hörer abhängig machen würden.
Das wäre wiederum subliminal.
Okay.
Zwischendurch so ganz schnell McDonald's sagen, also dass man das kaum
Ja,
mitbekommt und von Essen sprechen und die Leute haben Bock,
da
ein Big Mac
müssen wir aber
zu essen.
am besten von unseren eigenen Produkten sprechen. Da müssen wir erst vorher was auf den Markt bringen. Weil sonst haben wir ja herzlich wenig davon.
Ja. Nun denn, mein werter Marco, es hat mal wieder 12 geschlagen. Und ja, möchtest du was zum heutigen Tag sagen?
Ja, ich war eben spazieren. Ich habe draußen ein bisschen genossen, ein bisschen Bewegung bekommen. Und ja, wir hatten ja schon die Woche ausgemacht, dass wir aufnehmen. Und heute dürfte unsere 50. Folge sein. Ich habe nochmal reingeguckt. Natürlich sind jetzt gerade in der Zählung auch die Filmsalonaufnahmen mit inbegriffen. Nichtsdestotrotz haben wir ja einige Aufnahmen quasi, die damals über SoundCloud liefen, niemals neu hochgeladen, beziehungsweise wir hatten die Dateien nicht mehr. Wir haben es hochgeladen. Die Dateien sind uns abhanden gekommen, sodass ein Transport in Spotify auch nicht mehr möglich war. Sodass ich sagen würde, Pi mal Daumen, wir haben die 50. Folge, wir legen das einfach fest. Happy Anniversary, Melvin. Schön, dass du es so lange mit mir ausgehalten hast und schön, dass ihr noch immer oder vielleicht ganz neu dabei seid, dann hört euch gerne die anderen 49 Folgen an, damit ihr natürlich auf Stand seid.
Also
Ja, ich habe wirklich Spaß gehabt auf den, also ich habe mich sehr gefreut auf unser Aufnahmedate und ja, ich bin sehr glücklich, dass wir unser kleines Projekt jetzt auf die 50 hieven. Gott. Unser kleines Projekt jetzt auf die 50 hieven konnten und bin da auch ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen.
Ja, ich auch. Wir sind ja ähnlich produktiv wie Precht und Lanz. Die Frage ist nur, wer in dieser Analogie Precht und wer Lanz ist. Aber ja, ich bin auch stolz, das so lange jetzt mit dir betrieben zu haben. Das war am Anfang ja alles andere als safe, dass wir das
Ja.
überhaupt, ja, überhaupt schaukeln werden und dann nach ja, knapp 3 Jahren immer noch hier so rumsitzen. Ja, immer noch relativ bedeutend in den Raum hinein schwadronieren. Aber das kann sich ja auch irgendwann mal ändern, wenn uns die richtigen Leute entdecken oder das Publikum aus irgendwelchen mysteriösen Gründen plötzlich anschwillt. Ja, Marco, welche Folge von diesen 50 würdest du denn jetzt so aus der Hüfte der Hörerschaft als am wichtigsten empfehlen?
Am wichtigsten.
Ja.
Am wichtigsten ist schwer, das stelle ich für mich einmal kurz zurück. Die Folge finde ich, die stark, unabhängig vom Thema sehr stark war, aber wo man vor allem etwas über dich erfahren konnte. Also, ne, wenn ihr da draußen jetzt relativ neu seid und ich denke, boah, der Melvin, der hat so eine schöne, belebende Stimme und es scheint ein sehr interessanter Mensch zu sein, dann hört euch Urlaub im Retreat an. Denn da erfährt man, glaube ich, recht viel über dich und das ist eine der persönlicheren Folgen. Ich versuche mich da quasi als Moderator und du erzählst von deinem Erlebnis in einem Retreat. Das ist auf jeden Fall eine der meiner Lieblingsfolgen und die würde ich jetzt ad hoc so aus der Hüfte geschossen nehmen. Beantwortet zwar nicht ganz deine Frage, aber es ist eine wichtige Folge. Eine wichtige Folge, vor allem auch um dich besser kennenzulernen. Das wäre jetzt so meine Ad-Hoc-Antwort.
Ja, cool. Dann lassen wir das mal so stehen, ne?
Ja.
Ja, also ich weiß, dass diese Folge auch wirklich gut ankam und habe dafür ganz schönes Feedback bekommen, teilweise sogar E-Mails zugeschickt und ja, bin froh, dass wir das damals so schnell nach meinem Aufenthalt im Retreat aufnehmen konnten. Da war ich halt noch in einem besonderen Zustand. Das kann ich heute wirklich frei sagen. Und ja, bin, wie gesagt, sehr erfüllt von allem.
Ja, vor allem ist es halt auch ein Erfahrungsbericht. Wir haben ja wirklich, ich glaube, Du bist nach Hause gekommen, hast noch eine Nacht bei dir geschlafen und dann am darauffolgenden Morgen haben wir, glaube ich, sogar auch aufgenommen. Also super frische Eindrücke, wie du sagst, noch die ganze Wirkung aus dem Retreat, die nachgehallt hat, die war noch in dir und in deiner Darstellungsweise vorhanden. Und das macht es natürlich dann so besonders, weil du auch etwas darstellst, was wovon viele vielleicht nur einen sehr vagen Begriff haben, Retreat, ja, was ist das, habe ich vielleicht schon mal gehört, aber dann so einen handnahen Erfahrungsbericht von dir sehr lebhaft erzählt zu bekommen, ist natürlich was ganz Besonderes. Mhm. Und vor allem ist der Ansatz des Retreats ja auch für dich als jemand, der im Ganzen Achtsamkeitsthema, Meditation und so weiter sehr bewandert ist. Und du hast ja auch herausstellen können, dass das ein Ansatz ist, den du so vorher noch nicht in der Form hattest. Ich glaube, da kommt halt vieles zusammen, dass das Retreat an sich besonders war, dass es kein 0815-Ding war, dass du so packend und nah an den Erlebnissen dran erzählen konntest. Das hat es einfach am Ende, glaube ich, gemacht. Und es sind natürlich schöne Folgen, wenn wir von sehr frischen Erlebnissen sprechen können. Leider ist das halt nicht möglich, irgendwie jede Woche zu reproduzieren, weil wir ja in Verpflichtungen verhaftet sind, die uns natürlich dann nicht die Möglichkeiten geben, so spezielle Dinge wöchentlich oder auch nur einmal im Monat zu machen und davon dann allen anderen euch da draußen teilhaben zu lassen. Das wäre natürlich schön. Und ist vielleicht auch irgendwann mal drin, wenn wir die finanzielle Freiheit dafür haben. Aber da auf dem Weg dahin müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Und das, was wir so oder so in unserer Freizeit dann dahingehend machen, ich denke, das macht Sinn, wenn wir dann da weiterhin frisch aufnehmen. Also ich bin demnächst Ende August in Schweden, ist zwar nicht zu vergleichen, aber vielleicht haben wir da dann auch so einen frischen Erfahrungsbericht, den wir dann halt von meiner Erfahrungswelt halt heraus dann auch euch bieten können. Und das wäre natürlich schön, wenn das eine feste Rubrik wäre. Komm, erzähl mal vom Urlaub. Aber da müssen wir halt noch ein bisschen ja die Spielräume dafür bekommen. Aber wir arbeiten auf jeden Fall dran und wenn wir jetzt auf die letzten 50 Folgen gucken, dann ist natürlich auch wieder so ein Moment des, für mich jetzt gerade auch des ja in Anführungsstrichen Neustarts, denn wir haben jetzt hinter den Kulissen viel gesprochen, dass wir Veränderungen herbeiführen wollen, dass wir da noch ein bisschen fokussierter sein wollen und was das genau ist, das werden wir euch auf jeden Fall noch mitteilen, wenn es spruchreif ist, aber die letzten 50 sind jetzt in 2,5, 3 Jahren entstanden und ich hoffe, dass die nächsten 50 schneller produziert werden, beziehungsweise, dass wir euch regelmäßiger hier, dass wir euch belästigen dürfen regelmäßiger. Und wie gesagt, dafür werden wir arbeiten und ich bin super stolz auf die 50, aber freue mich auch super, super intensiv auf die nächsten 50 und hoffe, dass wir die Möglichkeit dazu bekommen. Also das muss man ja auch sagen, das ist nicht selbstverständlich und ich bin dankbar dafür und vor allem dankbar für die Freundschaft, die sich mit dir auf jeden Fall vertieft hat durch unser kleines Projekt hier.
Ja, total. Ja, bin ich insgesamt bei dir, ja.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie wir jetzt weiter verfahren wollen. Wir sind jetzt so ein bisschen aus der Hüfte. Ich habe auf jeden Fall ein Thema mitgebracht, was ich als sehr aktuell empfinde. Und ich weiß auch, dass du das, dass das bei dir ein Thema ist. Und ja, wenn du nichts mehr hast, was du im Vorfeld besprechen möchtest, würde ich gern zu diesem Thema überleiten. Denn ich habe ja wieder textmäßig was mitgebracht und würde gern mit dir darüber sprechen, wenn ich das denn gleich vorgetragen habe.
Ja, ich möchte aber trotzdem noch kurz aufgreifen, was du gerade gesagt hast, Urlaubsberichte, und in zwei, drei Sätzen von meinem Urlaub erzählen, wenn es okay ist. Ich bin ja gerade zurückgekehrt.
Du warst gerade im Urlaub, natürlich.
Ja, genau. Ja. Ich bin vorgestern zurückgekehrt.
Melvin, wo warst du denn?
Ja, ich war in San Sebastian in Nordspanien, mitten im Baskenland, für eine knappe Woche. Ich habe einen Freund besucht, der dort derzeit doziert. Und das war mein erstes Mal in Nordspanien. Also ich kenne eigentlich nur das übliche touristifizierte Südspanien, vor allen Dingen Andalusien und Co. Und natürlich auch die Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza und die Kanaren, die ja eher afrikanisch zu lokalisieren sind, aber eben spanisch gehalten oder spanisch gemacht worden sind. Ja, und jetzt war ich in San Sebastian und San Sebastian ist neben Madrid die teuerste Stadt Spaniens. Also es gibt dort sehr viel wohlhabende Menschen, Upper Class. Und das alles ist sehr sauber dort. Und ja, ich bin natürlich wieder just in time zur größten Hitzewelle in der Geschichte des Landes dort aufgeschlagen. Und es ist eigentlich, wurde mir gesagt, eine sehr grüne Gegend, grenzt ja an Frankreich. Vielleicht kennen die ein oder anderen ja so die französischen Landschaftlichkeiten und gerade so Richtung Provence, das ist relativ ähnlich zu dem Baskenland in Spanien. Und da habe ich also direkt am Strand gelebt. Aber das Problem mit der Hitze hat sich dort ziemlich schnell dann auch gezeigt anhand der vertrocknenden und darbenden Natur. Die Leute sind auch ziemlich alarmiert, weil das kennen die so eigentlich nicht, also so eine solche Hitze. Und wenig Niederschläge. Normalerweise regnet es da wohl recht häufig. Ich war die allermeiste Zeit im Meer. Und das ist so das, was ich unbedingt loswerden wollte, Marco. Als ich meine Füße ins Meer gestellt habe, nach den ersten Stunden meiner Landung, da war ich dermaßen selig. Es ist immer so, wie nach Hause kommen. Ja, das ist ja der Ort, aus dem wir alle mal irgendwann entsprungen sind. Diese Ursuppe und dann diese Weite, die Kühle, die Wellenbewegung und der Geruch. Das alles ergibt ein Crescendo herrlicher Sinneseindrücke und ist dann sogar noch fühlbar, also taktil, ja, erlebbar, dieses sich da reinlegen und so eingehüllt werden. Vom Wasser hat mich ganz tief angestoßen und entspannt. Und das ist mir klar geworden, eine Meereserfahrung kann ich nicht durch irgendwas anderes kompensieren. Das kann mir nichts ersetzen, also für mich zumindest. Ich bin eh so ein Wasserelement. Und ich habe mich da reingleiten lassen, ein paar Bahnen gezogen. Es war wirklich so, als würde erstmal ganz viel Ballast von mir fallen. Und da habe ich mich die meiste Zeit aufgehalten. Im Meer, am Meer. Und bin gebrutzelt worden. Waren natürlich viele andere Badegäste da. fast alles Spanier. Ich habe dann also auch erfahren, dort spricht man nicht klassischerweise Spanisch, sondern Baskisch. Das ist so eine einzigartige Sprache, also die für mich auch keinen Sinn ergibt, wenn ich die irgendwie mit anderen indogermanischen Sprachen assoziiere. Liegt daran, dass die Basken natürlich auch ein sehr stolzes und viele auch souveränitätsstrebendes Volk sind. Man weiß ja von der ETA, die da lange gekämpft hat. Dann sind die sehr reich, weil die eine Sondersteuerstellung haben. Also die brauchen viele Waren nicht an das Land Spanien steuerlich abzutreten, sondern haben da quasi ihr eigenes Steuersystem und können dadurch ganz viel Geld beibehalten. Ja, und die Geschichte ist auch interessant. Schade ist halt, dass vor 180 Jahren oder so die Schotten da eingefallen sind, alles platt gemacht haben, alles, also bis auf eine Kirche. Das heißt, man hat keine richtige traditionelle Altstadt oder so, wie man das vielleicht aus irgendwelchen italienischen Städten kennt, Rom oder dergleichen. Ja, da war ich 6 Tage und viel entspannt, viel relaxed. Leider auch das eine oder andere Mal ein bisschen zu viel Alkohol getrunken. Ich merke, da bin ich auch nicht mehr so gut drin. Brauche länger als mit 18 oder 25 oder so.
Das ist wahrlich keine Schande.
Nee. Und ich kann dir kein einziges spektakuläres Geschehen schildern, das war alles ziemlich seicht und das darf ja auch mal so sein, oder?
Nee, absolut. Also, ich bin auch nicht unbedingt der Typ Urlaub, jeden Tag Action und ich muss gezwungenermaßen neue Erlebnisse machen. Das bin einfach nicht ich und ich brauche auch den Urlaub, um einfach mal ein bisschen Ruhe zu finden und ja, meine sowohl körperlichen als auch spirituellen Fühler quasi ja, auszugreifen und mich irgendwie mit der Umwelt zu verbinden. Also ich bin auch kein Fan von Touristenhochburgen. Also wir waren vor 2 Jahren beispielsweise, nee, 3 Jahren, also vor 3 Jahren muss es sein, ja, 2019 muss es gewesen sein, waren wir in Kroatien. Und da waren wir auch in einem ganz kleinen Örtchen, wo in dem ein winzig kleiner Supermarkt war, also nicht der Rede wert. Das war, ist bei uns irgendwie so ein Kiosk, die Größe. Und 2 Restaurants, eine Eisdiele, das war's. Und du bist dann halt an der Promenade abends lang gefahren. Das Schöne war, dass das quasi eine Straße war, die in dem Dorf geendet hat. Also es ist keine Durchfahrtsstraße in dem Ort. Und bist dann quasi um so eine Bucht rumgefahren und dann war es halt auf so einer Landzunge und das war halt ein Novigrad. Gibt es noch ein zweites von, das ist sehr viel weiter nördlich, aber wir waren im Novigrad Nähe Zadar. Falls es jemand mal irgendwie auf Google Maps oder Earth nachgucken will. Du hast halt da die noch immer die Spuren des Krieges gesehen, was ich super befremdlich fand. Du hast Einschusslöcher überall in den Häusern gesehen, die halt nicht zugemacht wurden und es einfach so belassen wurde. Natürlich nicht in allen Häusern, waren auch renovierte Häuser, aber du hast halt ja da irgendwie die Historie der jungen Vergangenheit, ehemaliges Jugoslawien, hast du halt wirklich da sehen können, was sehr beeindruckend irgendwo war, aber natürlich auch sehr makaber. Aber du bist dann an der Promenade lang gefahren, direkt am Hafen, und dann waren da einheimische ältere Männer, die Bowl gespielt haben und sowas. Und du hast dann halt abends, wenn du auf dem Balkon saß, auch wenig andere Sprachen gehört, also fast nur Kroatisch. Die Vermieter der Wohnung, in der wir gelebt haben, waren dann auch quasi über uns, haben da gewohnt, haben da so ein bisschen Kontakt zugesucht. Und ich möchte dann halt irgendwie, ich möchte dann halt auch was anderes kennenlernen. Ich bin nicht der Typ, der Cluburlaub macht und sich dann irgendwie, wenn er andere Deutsche hört, sich an die dran hängt und dann quasi neue Urlaubsfreundschaften schließt. Ich möchte so ein bisschen was von dem Land auch mitnehmen, in dem ich bin. Und das ist halt eher möglich, abseits dieser Touristenhochburgen, die dann auch für gewöhnlich ein bisschen günstiger sind, was mir ja auch entgegenkommt. Aber in dem Urlaub war ich auch sehr häufig einfach schnorcheln. Klippenspringen, schnorcheln, die Gegend erkunden und einfach irgendwie sein, so in der Gegenwart, in dem Moment. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ja, in dem Urlaub ist auch nicht wahnsinnig viel passiert, was du jetzt irgendwie berichten könntest. Aber das sind irgendwie die Urlaube, die am tiefsten nachhallen, weil ich da wirklich einfach ich sein konnte und dann hin und wieder ein bisschen gelesen habe und das war's dann. Und dann haben wir abends gegessen und Punkt. So, mehr erhoffe ich mir auch nicht vor meinem nächsten Urlaub. Und ich finde es schön. Also gerade das Element Wasser ist für mich eigentlich immer fast Urlaub, wenn ich das Element Wasser dabei habe. Dann braucht es auch gar nicht viele Tage sein. Denn da hatten wir schon öfter, das ist irgendwie so eine Faszination und so ein Hingezogensein zu diesem Element. Und du hast gesagt, wir kommen aus dieser Ursuppe. Ich dachte erst, du meinst aus dem Mutterleib. Dann hast du Ursuppe gesagt. Da dachte ich mir, okay, du meinst nicht den Mutterleib. Aber da, wir sind ja auch die ersten Entwicklungsstufen unseres Lebens sind wir ja auch in einer Flüssigkeit so. Und ja, das ist tief in uns verankert. Und sich da rein zu begeben und dann die Abkühlung zu suchen, zu dümpeln, ein bisschen zu schwimmen, ein bisschen zu tauchen, ja, und sich halt umzugucken. Und Wasser kann halt auch so viele Farben annehmen, was natürlich auch einen hohen ästhetischen Wert hat, ne? Und alles, was so aus sich heraus Bewegung hat, sei es jetzt ein Lagerfeuer oder auch so Wellenbewegungen am Strand,
ja,
mit dem Rauschen, das affiziert mich super stark über mehrere Sinne. Du hast gesagt, du hast das Salz in der Luft, du hast das Rauschen, das beständige Rauschen, was dann mal durch eine größere Welle zerbrochen wird. Also du hast Harmonien, Disharmonien im Ohr. Du hast das Azurblau, das tiefe Blau, das grünliche Blau. Du hast so viele Farben, je nachdem, wie tief das Wasser ist, auch wie, ne, wie viel Partikel jetzt gerade im Wasser schwimmen, wie klar ist es. Also es ist sowas von, es spricht so viele Sinne auf so viele unterschiedliche Art und Weisen an, dass es einfach Erholung pur ist. Und das ist das, was halt Urlaub soll, ne? Ich habe mich mal gefragt, würde ich irgendwo am Meer wohnen, was weiß ich, das wäre dann wahrscheinlich die Nordsee oder die Ostsee, würde ich dann das noch immer so zu schätzen wissen, weil die eigene Umgebung kann ja auch immer recht interessant sein, aber gerade im Alltag und im Alltag betreten wir sehr selten neue Pfade und ich habe mich halt gefragt, würde ich jetzt irgendwie da mein Leben verbringen, würde ich dann so viel und oft am Strand und im Wasser sein, wie ich es mir jetzt ausmalen würde, dass ich es tun würde, weil ich es halt im Urlaub halt als etwas Besonderes wahrnehme. Es ist halt immer so diese Frage, so, siehst du die Dinge noch, wenn sie in deinem Alltag verankert sind? Ja, und dann muss man sich halt auch hinterfragen, inwiefern man nicht einfach mal so ein bisschen auch im Alltag mal neue Wege geht und mal ein bisschen aufmerksamer wird, ne? Weil das sonst verarmt auch deine Umgebung so. Und ich habe halt hab's in allen Orten, in denen ich gewohnt habe, habe ich viel zu wenig historisch und auch kulturell über die Orte gewusst, weil ich da irgendwie so ein bisschen abgeschirmt durchgegangen bin und dann gefühlt nur im Urlaub so richtig meine Sinne frei gemacht habe. Und das ist sehr, sehr traurig und bedenklich.
Schön gesprochen, Marco. Wirklich. Sehr fühlig. Ja, ich würde gerne mal mit dir in Urlaub fahren.
Ja, das wäre auch mal eine Sache.
Ich müsste da vorher mit Lisa drüber sprechen, aber können wir ja mal in Ruhe angehen.
Ja, auf jeden
aber Fall. Aber sag ihr mal noch nichts.
Ja.
Ja, also.
Und dann, wenn das so sein sollte, was weiß ich, Thailand oder so, hast du ja letztens einmal mit geliebäugelt.
Ja.
Dann machen wir aber auch Urlaub-Vlogs. Also dann machen wir wirklich.
Ja,
dann,
sicher.
Dann nehmen wir euch mit. Dann besorgen wir uns vorher eine halbwegs vernünftige Kamera.
Selfie-Stick.
Und wenn es geht, auch eine Drohne, weil ich finde Drohnenaufnahmen gerade in schönen Naturumgebungen sind einfach immer, ja, das bringt das Video aufs neue Level, auf ein neues Level.
Ja.
Dann würden wir euch mitnehmen. Das wäre bestimmt witzig auch irgendwo.
Ja.
Ja, können wir auf jeden Fall mal andenken. So. Das ist natürlich dann eine Urlaubs-, also Zeitfrage und auch irgendwo eine Geldfrage, aber Das, ja, kriegen wir beides besprechen hin. Wir abseits des Podcasts. ja, ich würde gerne das Thema noch aufgreifen, weil ich glaube, das passt jetzt zeitlich auch relativ gut hin, dass wir, das hätte jetzt nicht die ganze Folge gefüllt, aber ich glaube, jetzt sind wir so weit fortgeschritten, dass wir die zweite Hälfte quasi mit dem von mir anerdachten Thema zuwenden. Das, was gleich vorgetragen wird, stammt mal wieder aus einem meiner Magazine, das ich abonniert habe, diesmal wieder aus dem Philosophie-Magazin. Das ist die 5. Ausgabe des diesjährigen Jahres, ist also die aktuelle Ausgabe, und das stammt direkt aus dem Dossier, und das Dossier hat das Thema "Glücklich sein in einer schlechten Welt?" Fragezeichen. Fand ich super spannend, weil das ist ja wirklich eine Frage, die immer drängender irgendwo ist. Und wir sind, glaube ich, alle recht weit weg von Voltaires, der gesagt hat, wir leben in der besten aller möglichen Welten. Ich glaube, das ist...
Also
heute würden das nicht so viele unterschreiben, oder?
Nee, also ich glaube, heute eher andersrum. Also Schopenhauer hat ja, glaube ich, gesagt, wenn es einen Gott gibt, dann hat er die schlechteste aller möglichen Welten erschaffen. Also genau das Gegenteil. So. Und ich denke, das würden heute deutlich mehr unterschreiben als die erste Variante.
Ja, denke ich auch. Also das ist natürlich gerade sehr akut mit etwaigen Krisen. Und ich habe auch letztens einen Bericht gelesen, in dem eine Äußerung von dem Vorsitzenden des deutschen Krisen, keine Ahnung, wie sich das genau schimpft, also irgendwie Krisenmanagement der Bundesregierung und der Vertretervorsitzende, ich weiß es nicht mehr, ich kriege das nicht mehr genau zusammen, welche Position und welcher Vereinigung der ist. Mhm. Der hat auf jeden Fall gesagt, wir müssen lernen, dass Krisen Dauerzustand sind. Und das ist ja eigentlich, ist ja das irgendwie super traurig, weil eine Krise zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass sie auch irgendwo sowas Einzigartiges hat. Eine große Herausforderung an die Gesellschaft, die halt leider nicht so oft, also die zum Glück nicht so oft da ist. Aber die Krise wird Dauerzustand. Und ich glaube, das spüren sehr viele Menschen. Und deswegen finde ich das Thema einfach gut. Und das hier sind Fragestellungen. Ich lese einfach vor. Der Text stammt von Theresa Schuwing. Ist auf Seite 58, 59. Könnt ihr euch also gerne selbst durchlesen, wenn euch das interessiert. Dann geht in den Magazinhandel eures Vertrauens und holt euch das Magazin oder bestellt es direkt beim Verlag. Ich zitiere: "Die Freude, dagegen zu sein. Vergnügen ist oft nichts anderes als Ablenkung von der Wirklichkeit. Wer aber glaubt, glücklich sei nur der Dumme und Angepasste, liegt falsch. Drei Figuren widerständigen Glücks. Der Fröhliche steht unter Verdacht. Vergnügt sein heißt einverstanden sein, bringt Adorno den Verdacht auf den Punkt. Unsere kapitalistische Gesellschaft, so die Diagnose kritischer Intellektueller, ist systematisch auf dumpfes Amüsement angelegt. Von Smartphones über Streamingdienste und Sportevents bis hin zu Popsongs und Pornos stehen zahlreiche Bespaßungsmittel zur Verfügung, die den Alltag versüßen und den Verstand verkleben. Sie versöhnen mit den Ungerechtigkeiten der Welt, indem sie diese vergessen oder gar genießbar machen, durch ihre Zurichtung zu Netflix-tauglichen Formaten. Sie dienen dem Erhalt der Verhältnisse, nicht zuletzt durch den Zusammenschluss von Arbeit und Amüsierbetrieb. Denn schließlich gilt, um sich den Freizeitspaß leisten zu können, muss man arbeiten. Um arbeiten zu können, muss man sich in der Freizeit amüsieren. Vom Arbeiten wird man so müde, dass man in der Freizeit wenig anderes tun kann, als sich zu amüsieren. Das Amüsement hat zunehmend Arbeitscharakter, die Arbeit hat zunehmend Amüsiercharakter. Herbert Marcuse sah im selig machenden Konsum das entscheidende Hindernis für eine Revolution. Die Arbeiter nämlich wollen sich gar nicht befreien, sondern nur noch mehr kaufen. Die Werbung bringt den Menschen falsche Bedürfnisse ein, deren Erfüllung zugleich fröhlich und unfrei macht. Euphorie im Unglück nennt Marcuse diesen Zustand. Gibt es Freude also nur für Verblendete? Ist der Depressive ein Erleuchteter, der den Betrieb seines Beitrags und sein Beifallslächeln verweigert? Doch wenn Glück immer Verblendung wäre, woher käme dann die Vorstellung von einem besseren Leben? Tatsächlich gibt es, daran halten auch Adorno und Marcuse im Nachdruck fest, neben den Entfremdeten auch authentische und widerständige Spielarten des Glücks. Und jetzt kommen wir zu den drei Arten, den drei Menschentypen, mhm, die quasi in dieser Situation trotzdem glücklich sind. Und das war jetzt quasi so die Einleitung. Ich nehme das Zitat wieder auf. Erster Typ ist der Revoltierende. Der Revoltierende weiß, was es bedeutet, glücklich zu sein, muss es sogar wissen, um der Revolte Richtung zu geben. Er kennt die sinnliche Freude, den Zusammenhalt unter Freunden, die Befriedigung nicht entfremdeter Arbeit. Er weigert sich hinzunehmen, dass das Glück nur für wenige, nur kurzzeitig oder nur auf Kosten anderer möglich sein soll. Er setzt daher alles daran, die Hindernisse eines allgemeinen und umfassenden Glücks, Ausbeutung, Herrschaft und Naturzerstörung zu überwinden. In Marx' Zielvorgabe einer kommunistischen Gesellschaft, in der es jedem möglich sein soll, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, lässt sich zweifellos eine Glücksvorstellung erkennen. Und zwar eine, die aus der Lebensweise von Aristokraten bereits bekannt ist. Die Revolution soll sie verallgemeinern. Die Bürokraten des Realsozialismus hatten den Glücksbezug hingegen längst verloren. Wenn Revolutionen das Glück der Menschen vergessen, darauf weist Albert Camus in Der Mensch in der Revolte mit Nachdruck hin, enden sie in ideologischem Terror. Zur Verwirklichung ihres abstrakten Ideals ist den Revolutionären dann jedes Gewaltmittel recht. Das Glück wird dem Ideal geopfert. Der Kontrast zeigt sich schon in der Französischen Revolution. Robespierre sah zwar die Armut des Volkes, konnte darauf aber nur mit immer noch mehr Moralismus und Terror antworten. Sein Gegenspieler Danton hingegen, ein sinnenfreudiger Lebemann, wollte mit der Hinrichtungswelle endlich aufhören und das Wohlbefinden an die Stelle der Tugend setzen. Typ Nummer 2, der Narr. Auch der fröhliche Narr stellt den Betrieb in Frage. Ihm fehlt der Ernst des Revoltierenden, er ist nicht offen dagegen, er lehnt auch gar nicht alle Aspekte der bürgerlichen Gesellschaft ab. Er gehorcht so viel wie nötig und genießt so viel wie möglich. Er spielt meistens mit, aber verweigert den Spielregeln die Huldigung. Die Literatur kennt viele solcher Figuren. In exemplarischer Form findet man sie bei Robert Walser, Simon, Protagonist in Geschwister Tanner, hangelt sich von Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob und weigert sich, das eigene Glück zu vergessen. In der Buchhandlung kündigt er, weil er seinen Wunsch, einen Blick in das geheimnisvolle Wesen des Buchhandels zu erhaschen, nicht erfüllt sieht. In der Bank wird er gekündigt, weil er ins Betrachten von Landschaftsbildern vertieft, die Zeit vergisst und zu spät kommt. Der fröhliche Narr sieht mit kindlichen Augen auf die Welt und begeistert sich über die Maßen für ihre Genussmöglichkeiten. Eine gute Mahlzeit, ein warmes Bett, ein hübsches Kleidungsstück, eine geschickt ausgeführte Tätigkeit, alle diese Erscheinungen flößen ihm Freude ein. Denn er sieht in ihnen nicht Elemente eines zweckrationalen Zusammenhangs, Ergebnis oder Vorbereitung der Arbeit, sondern Wunder. Durch diese Einstellung scheint er die Verhältnisse zu bestätigen, tatsächlich aber deutet er sie radikal um. Gegen das Realitätsprinzip hält er daran fest, dass das Glück im Leben das höchste Recht hat, während Arbeit und Vernunft dem Glück zu dienen haben. Und jetzt die dritte Form, der Liebende. Eine weitere Form des widerständigen Glücks wird auch durch den Liebenden verkörpert. Er mag vor seiner Leidenschaft gut im bürgerlichen Leben eingerichtet, alle unbequemen Gedanken mögen ihm fremd gewesen sein. Doch die Liebe bedeutet einen Bruch mit dem Alltag. Der Liebende erfährt eine Form der Transzendenz, in der sich das eigene Selbst öffnet zu einem anderen Menschen, zur eigenen Sinnlichkeit, zu den Idealen des Schönen, Guten und Wahren, vielleicht zu Gott. Aus Sicht des Alltagsverstands ist der Liebende verrückt, denn Fortkommen und Karriere droht er zu vergessen. Während das Konsumglück an den Kapitalismus bindet, liegt in der Erotik ein Widerstandspotenzial. In der Liebe gilt das Tauschprinzip des Marktes nicht, denn so Horkheimer und Adorno, der Liebende ist allemal der Mehrliebende. Liebe bedeutet glückvolle Verschwendung statt kühler Berechnung. Auch dem Arbeits- und Leistungskult unserer Gesellschaft, so sind Freudomarxisten wie Marcuse überzeugt, steht die Erotik entgegen. Denn während im Kapitalismus Libido in Arbeitsleistung umgewandelt werden muss, gilt umgekehrt, mehr Sex würde die Lust an der Arbeit und vielleicht auch am Krieg verderben. Gewiss, alle genannten Figuren widerständigen Glücks haben einen hässlichen Doppelgänger. Dem Revoltierenden steht der revolutionäre Fanatiker gegenüber, dem Narren der prinzipienlose Wendehals, dem Liebenden der Romantikkonsument. Doch diese Zerrbilder stellen die Existenz echten Glücks nicht in Frage. An ihm gilt es umso mehr festzuhalten. Zitat Ende. Ja, viel Text. Du kannst das auch gerne noch sacken lassen. Mhm. Also wir haben den Revoltierenden, den Nah und den Liebenden. Als ich das erste Mal gelesen habe, das ist vor, weiß ich nicht, einer Woche oder so gewesen, musste ich wirklich direkt an dich denken. Und ich habe mich für mich selbst gefragt, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, welche der drei Figuren des widerständigen Glückes ich bei mir beziehungsweise auch bei dir sehe, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Und im Endeffekt lässt sich das nicht auf eine Konstellation wahrscheinlich herunterbrechen, weil diese Strömung doch auf jeden Fall in jedem irgendwo Anklang finden. Also das ich würde das parallel sehen zu den Archetypen, die wir in der Männlichkeitsdiskussion besprochen haben nach Carl Gustav Jung. Und auch hier würde ich sagen, diese drei Formen, die können alle in einem angelegt sein. Ich finde das sehr schön. Also gerade irgendwie der Nah und der Liebende. Der Revoltierende finde ich irgendwie so faszinierend, aber so außer Distanz. Vielleicht wäre ich manchmal gern ein bisschen mehr Revoluzer, aber bin es nicht. Also der liegt mir tatsächlich, wenn ich ehrlich auf mich selbst blicke, am weitesten. Mhm. Dann ist es bei mir eher eine Mischung aus Nah und Liebender. Und ich würde sagen, dass bei dir der Liebende auf jeden Fall ein Aspekt ist. Das ist auf jeden Fall bei dir ein sehr, sehr starkes Verlangen bzw. Motiv in dir, würde ich schätzen. Aber ich glaube auch, der Nah ist in dir stark. Deshalb glaube ich, dass bei uns beiden so eine Mischung aus Nah und Liebender vorliegt. Wie würdest du das beurteilen? Oder einen Schritt zurücktretend, wie findest du überhaupt diese Einteilung in den Text, den ich dir gerade vorgelesen habe?
Ich finde den Text sehr schmackhaft. Also ich habe auch darüber nachgedacht, wie viel Arbeit das ist, so einen Text zu schreiben und da auch so in dieses Thema hineinzuleuchten. Aber doch, Hut ab an die Autorin und auch schön als Orientierungsvorlage. Also Glück mal anders zu betrachten. Ich meine, man könnte jetzt auch darüber philosophieren, was ist Glück eigentlich? Und geht Glück eigentlich überhaupt in dem Sinne, wie jetzt da kategorisch schematisch aufgelistet wurde? Mhm. Also da könnte ich jetzt nochmal ein Fass aufmachen. Da kommt dann auch wieder der Buddhist in mir zum Vorschein, aber wir lassen es mal dabei. Und ich fand eben auch diese drei Kategorien sehr stark und interessant gezeichnet, musste auch wie du an die Archetypen nach Carl Gustav Jung denken, hab mich aber in allen dreien wiedergefunden. Also bei dem Revoluzzer, ich glaube, das war früher mal stärker in mir veranlagt, wo ich noch mehr auch im Studium war und auch durch meinen Vater, der intellektueller Marxist ist oder marxistisch orientiert ist zumindest, auch sehr stark beeinflusst wurde und der das also für mich ist, diese Kategorie. Und ich glaube, da habe ich mich dann auch lange versucht hineinzulehnen, aber war das genuin nicht. Also genuin bin ich tatsächlich mehr die anderen beiden Gruppen. Also da stimme ich dir zu. Bei dem Nah musste ich an ein Buch denken, Uhlenspiegel, ich glaube von Daniel Kehlmann. Hat der die Vermessung der Welt geschrieben?
Ja, Tüll. Tüll ist
Tüll, genau. So, genau.
Aber es ist die Vorlage, die Uhlenspiegel ist die Vorlage dafür. Das ist ja...
genau, richtig. Das Buch heißt, ja, das heißt Tüll. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich das gelesen habe. Mhm. Aber da wird eben die Figur Till Eulenspiegel oder Uhlenspiegel porträtiert und auch so versucht in ihre, also als das Phänomen, dass dieser Mann war, verständlich werden zu lassen. Also der hat einfach auch eine gewisse Historie, bis er zum Till wurde, zum Eulenspiegel. Aber der hat eben geschafft, in einer ziemlich kalten in einer ungerechten und leidvollen Umwelt immer quasi an der Peripherie spielerisch zu bleiben und mit der Welt zu spielen, also die Welt zu einem Spielfeld zu machen. Und mit allen, also allen Charakteren, er war auch irgendwie, zumindest in dem Buch, allen anderen überlegen, ob das jetzt irgendwelche royalen Adligen waren oder irgendwelche starken Knappen oder was weiß ich, Ritter oder so. Er war in der Lage, alle zu umspielen und zu manipulieren und dabei aber auch immer in einem Spaß zu bleiben. Also in einem kindlichen, naiven Spaß. Und das finde ich also unglaublich schön als Bild. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Freund über Kinder gesprochen und wir haben beide auch die Erkenntnis entwickelt, also Kinder sind oft klüger als Erwachsene. Ja, das heißt nicht gebildeter, sondern die haben noch einen sinnvolleren oder wie soll man sagen, einen harmonischeren Umgang mit der Welt, mit den Dingen. Sie sind einfach noch mit den Dingen mehr im Einklang und schauen auf uns Erwachsene, die wir oft stocksteif, eiskühl und verbittert unser Leben fristen, ja, die wir meinen, die Kinder erziehen zu müssen, dass sie auch bloß so werden wie wir. Ja, und dann gibt es von der kindlichen Seite nicht selten Provokationen und Aufwieglereien in den Familien und auch sonst. Es werden viele Machtspiele betrieben, um den Erwachsenen herauszufordern, vielleicht auch wieder zurückzuholen in die Welt des Tanzens, in die Welt des Albernseins, ja, in die Welt des Konfettis. Mhm. Und ja, da muss ich auch gerade dran denken. Also ich habe ja auch sehr viel spielerische Elemente in mir und auch gewisse Provokationswerkzeuge, nenne ich es mal, mit denen ich auch versuche aufzulockern und meine Mitwelt auch zu verzaubern und zu animieren. Also das hat ja was sehr Animierendes auch. Und das macht mir Spaß. Das macht mir viel mehr Spaß, als an dem eigentlichen Konzert hier teilzunehmen. Also diesem bürgerlichen Dasein aus arbeiten gehen, essen, schlafen, Urlaub und dann irgendwann mal Rente, Kinder kriegen, dies, das, was man halt so darunter versteht und subsumiert. Und dann gibt es halt noch Karnevalsvereine, ja, und Schützenvereine.
Der macht sich davon frei, ne? Ich habe so das Gefühl von Weltbildern und, also in gewisser Weise vielleicht von Weltbildern, weil er verkörpert ja auch irgendwo ein Weltbild, aber ich sag mal von diesen. Ja, er ist recht undogmatisch und die Entwicklung, die du gerade gesagt hast, denselben Eindruck haben ja ganz viele Menschen, dass also irgendwann die Konventionen übergestülpt werden, das Weltbild übergestülpt wird und dann sich noch das entwickelnde Bewusstsein zwischen Erlebnis und Außenwelt schiebt. Da haben wir ja auch drüber gesprochen quasi, als es um das kantische Ding an sich geht. Da schieben sich ja so viele gesellschaftlich aufoktroyierte Systeme über das Kind, dass irgendwann wirklich, als wenn du eine Brille auf hättest und da so Linsen vorschiebst, die immer stärkeres Milchglas enthalten quasi und immer verschwommener diese Welt machen. Und manchmal habe ich, ja, das ist dieser Eindruck. Und der Narr ist halt etwa der sich die Brille abreißt und quasi, also ne, den Satz, die er deutet die Welt radikal um, das finde ich halt so schön. Ne, das fällt halt manchmal schwierig, die Welt umzudeuten bei all dem wirklich Tragischen, was passiert. Aber das finde ich halt auch so eine sehr kindliche Person. Also hier gibt's noch Illustrationen zu den drei Typen und die Illustration beim Nah ist so ein Wesen, es hat eine lange Nase, sehr lange Arme, hat eine Käppi, hat einen riesen Grinsen im Gesicht und es wirkt auch sehr kindlich und
das
sehe ich auch manchmal bei mir, also ja. meine Freundin und ich sprechen manchmal so wirklich, als wenn wir Kinder wären, so, ne? Also da werden manche Vokale nicht ausgesprochen und sowas so Babysprachemäßig. Und dann denke ich mir auch manchmal, wenn uns die Leute hören, wir würden uns für bescheuert halten. Aber im nächsten Moment mache ich es weiter, weil es einfach irgendwie spaßig ist. So, ne? Das ist so ein Spielchen. Mhm. dass wir dann miteinander treiben und ich will es auch nicht haben. Also ne, manchmal ist man dann, da merkt man halt die Konventionen, die einen da so ein bisschen von weghalten wollen und das ist ja quasi dieser innere Knigge, der dann quasi steif wird und sagt so, nee, das geht so nicht, das macht man nicht. Aber dieses Wort, das macht man, oder der Satz, das macht man nicht, das ist auch relativ dumm, weil das äußert jetzt nicht, warum wir etwas nicht machen sollten. So, das ist einfach so, das macht man nicht, weil wir es nicht machen. So. Und der Narr revoltiert halt irgendwo dagegen, weil er sagt so, warum sollten wir es nicht machen? So, sag mir einen Grund und wenn du keinen Grund hast, dann mache ich es halt so. Mhm. Ne? Weil es halt spaßig ist.
Ja.
Und ja, der Liebende ist natürlich... Das ist natürlich, da haben wir ja auch schon oft über die Liebe gesprochen. Das ist, finde ich, recht offensichtlich. In der Liebe ist quasi die Umwelt aufgehoben. Denn die Welt besteht quasi in den Momenten der höchsten Ekstase in der Liebe besteht die Welt nur noch aus, fast nur noch aus dem Objekt, also aus dem Ziel der Liebe, also aus meiner Partnerin und meinem Partner. Da bin ich ja auch quasi seinsvergessen und die Welt wird quasi mit der Liebe und dem Gegenpart der Liebe quasi angereichert und ausgefüllt. Da gibt es ja auch das wunderschöne Bild, was Platon von den Kugelmenschen gezeichnet hat. Als die Urform des Menschen eine Kugel war und dann in der Abstiegsgeschichte, wie sie ganz häufig im Altertum, gab es ganz häufig in der Kosmologie einen Zustand von Menschen in einem paradiesischen Zustand, ist ja auch schon die Bibel, und dann durch irgendwelche Verfehlungen tritt eine Abstiegsgeschichte der Menschheit ein, und das war auch bei Platon so, dass die Kugelmenschen quasi zerteilt wurden und man ein Leben lang auf der Suche ist nach dem Gegenstück, um sich wieder ganz zu fühlen, als Kugelmensch, so wie wir ursprünglich halt waren. Mhm. Das schwingt halt immer so ein bisschen damit, weil ja, in der wirklichen reinen Liebe fühlt man sich so aufgehoben und so ganz, dass sich das Bild durchaus als zumindest in einer Bildform treffend finde, in einer Analogie. Natürlich nicht in einem historisch-evolutionär-geschichtlichen deskriptiven Zustand, das natürlich nicht. Aber in so diesem ideellen, in der ideellen Analogie. Ja, der Liebende.
Der Liebende. Liebst du?
Ich liebe, ja. Ich liebe und ich muss mittlerweile, muss ich sagen, ich das habe ich auch gelernt, ich liebe auf sehr, ja, mittlerweile diversifizierte Weise. Ich hätte früher nicht zu einem Freund sagen können, ich liebe dich. Heute kann ich das sagen, weil ich auch Formen nicht erotischer Liebe mittlerweile kennengelernt habe und das ganz offen und frei heraussagen kann. Und ja, ich würde dir gegenüber auch sagen, dass da eine tiefe Form von Liebe und Verbundenheit da ist. Und bei meiner Partnerin ist es auch eine sehr tiefe Verbundenheit, eine sehr tiefe Liebe, die halt dann anders ist, die halt dann ne, die erotische Komponente noch mit bei hat. Und,
wie?
Ja.
Bei mir nicht.
Also ich stehe schon auf Frauen.
Ja, da können wir auch mal drüber sprechen. Also Freud sagt ja, jeder Mensch ist bisexuell. Und es entsteht natürlich im Laufe des Lebens eine Präferenz und der Rest ist Triebunterdrückung. Ne? Also, ja, ich finde das irgendwie auch nachvollziehbar, was er da sagt. Also es kommt immer ein gewisser Sexus mit in Zuneigung und Wohlwollen und so weiter mit rein. Aber brauchen wir jetzt an der Stelle nicht auszuweiten. War mir nur wichtig, dich da mal drauf hinzuweisen.
Ausweiten ist auch gut, wenn ich so mache. Nee, können wir gerne eine Folge extra zu aufnehmen und dann würde ich aber auch gerne mal so eine Primärquelle dazu lesen, dass ich da ein bisschen mehr Verständnis für habe. Ja, können wir aber gerne machen.
Ja.
War das die 50. Folge?
50. Folge, fast 50 Minuten. Ich würde sagen, das passt, ne?
Ja. Ich bin jetzt auch ja, relativ frei gesprochen, muss ich sagen. Bin sehr zufrieden mit mir und uns und dem Gespräch.
Ja.
Hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wir sind dankbar für jede Person da draußen, die uns auch schon 50 Folgen verfolgt. Geht auch sehr viel Liebe unbekannterweise nach euch raus. Und wir würden uns freuen, wenn ihr weiter mit uns aufwärts zählt und 51, 52 und so weiter auch mit dabei seid. Wir sind dankbar dafür und nutzt wie immer die Feedback-Möglichkeiten, wenn ihr das gerne möchtet. Schaut in das Magazin rein, falls es euch interessiert hat. Das ist hier natürlich keine bezahlte Werbung, sondern ich habe die halt schon Jahre abonniert und hin und wieder finde ich es halt interessant, solche Fragen mit in den Podcast zu nehmen. Danke, Melvin. Danke für die vergangenen 50. Und auf die nächsten 50, würde ich sagen.
Nur noch mal kurz der Hinweis, also wir wollen auch noch unsere neuen Formate mehr einstreuen, also es wird jetzt auch mal zwischendurch dazu kommen, dass wir solitär zu hören sind. Marco hat das ja schon gemacht, ich werde es auch mal machen. Vielleicht wird sich dadurch die Frequenz auch steigern und wir überholen Lanz und Precht.
Ja.
Und vielleicht sind wir auch mal wieder beieinander, das fände ich schön, also auch für die Hörerschaft, ja. Wenn die merken, dass wir vielleicht auch sogar Körperkontakt haben beim Sprechen.
Ja, also wir haben da was in Planung für euch und wir verpflichten uns selbst da auf jeden Fall bei und wenn wir jetzt ganz genau wissen, wie die Struktur aussieht, dann werdet ihr da hier im Podcast drüber erfahren, über die ganzen Neuerungen, dann nehmen wir uns mal ein bisschen Zeit, machen vielleicht mal so eine kurze Folge, so was soll jetzt folgen, wie soll die Zukunft von Logos aussehen. Wir wollen uns breiter aufstellen, wir wollen sehr viel mehr darin investieren, weil wir merken, dass das ein Weg ist, für uns auch sinnerfüllter zu arbeiten auch irgendwo. Und also seid gespannt. Ich hoffe, ihr seid dabei und ihr seid offen für Neues. Wenn nicht, hört weiter den Podcast mit uns beiden. Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch auf jeglichen Nebenwegen, sage ich mal, die wir jetzt bald aufmachen werden, auch folgen würdet. Aber bis dahin bleibt uns natürlich nur wie immer zu wünschen,
Liebe und Vertrauen.
So ist es. Macht's gut.
Macht's gut. Ciao. Jo, das war's mal wieder von uns. Wir freuen uns über Kommentare auf unserer Seite www.logos-podcast.de. Dort findet ihr also alle Folgen unter der Rubrik Podcast und könnt auch Kommentare einfügen. Bis bald.